Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe immer wieder Menschen, die zu mir kommen mit Gicht und mir erklären, dass sie Gicht weggebracht haben oder deutliche Besserungen gekriegt haben durch die vegane Rohkost. Und ich möchte das heute mal ein bisschen diskutieren mit zwei Experten. Einerseits mit der Heilpraktikerin Nina Kohlmann. Herzlich willkommen, liebe Nina.
Gerne.
Und auf der anderen Seite unseren geliebten Wilfried Obel vom Bodensee. Schön, dass du auch wieder da bist.
Ja, guten Mittag. Dankeschön.
Ich möchte gerne anfangen mit dir, liebe Nina. Kannst du mir mal zuerst für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mal erklären, was ist eigentlich Gicht?
Das ist eine ganz einfache Definition. Das sind Harnsäureablagerungen bzw. Harnsäurekristalle im Gewebe.
Ja gut, das hört sich gut an. Jetzt gehen wir mal weiter. Wie kommen denn diese Ablagerungen ins Gewebe und warum? Was funktioniert nicht, dass es überhaupt zu Ablagerungen kommt?
Die Harnsäure, das ist ja eine Säure, die normalerweise vom Körper ausgeschieden wird. Und durch zahlreiche Störungen kann es eben passieren, dass das im Gewebe dann zwischengelagert wird oder dort verbleibt.
Und wo gibt es explizite Stellen im Körper, die prädestiniert sind, Gicht zu kriegen? Oder
Der Gichtfuß. Nur so.
Die Füße?
Die Füße, ja. Mhm. So eine beliebte Stelle, wo sich das gerne ablagert.
Mhm. Mhm. Wilfried?
Ja, die große Zehe vor allem. Ne? Das ist also ganz beliebt, der Großzehschmerz.
Ja. Und die haben echte, richtige Schmerzen dort?
Ganz schlimm. Ja, also Gichtschmerzen, die können sehr stark sein. Die können auch in den Fingergelenken, auch in anderen Gelenken entstehen.
Hört man ja auch immer wieder, Gicht hier.
Aber Gichtknoten.
Eben, was ist denn der Unterschied zwischen Rheuma an den Fingern und Gicht? Ist das eine die Harnsäure und das andere ist effektiv irgendeine Übersäuerung?
Sagen
ist ja auch eine Säure.
Ja klar, sagen wir es mal so, wenn eine Gicht entsteht durch zu viel Harnsäure im Organismus, weil die Harnsäure nicht mehr ausreichend ausgeschieden werden kann oder weil die Zufuhr von Purinen, das sind die Stoffe, die die Harnsäure bilden, wenn die zu groß wird. Und die klassische Ernährung, die Gicht verursachen kann, wäre zu viel Brot und zu viel Fleisch. Das heißt, diese beiden Nahrungsmittel enthalten sehr hohe Purinkonzentrationen und Purine produzieren im Stoffwechsel, werden die in Harnsäure umgewandelt und diese Harnsäure muss dann wieder abgebaut werden. Und wenn die Harnsäure nicht schnell genug abgebaut wird, dann verschiebt das Blut die Harnsäure ins Bindegewebe. Dort wird die zwischengelagert und könnte dann auch gelöst werden. Aber die Harnsäure ist eine sehr schwer lösliche Säure. Deswegen bleibt die ziemlich lange im Bindegewebe, könnte aber, wenn das Bindegewebe gut wäre, sprich wenn die Lymphen funktionieren und wenn dort genügend Neutralisationsmineralien vorhanden wären, dann könnte auch die Harnsäure wieder in Neutralsalze umgewandelt werden und mit Wasser fließt dann das über die Lymphe auch wieder ab. Aber wenn die Menge zu viel wird und die Abbaugeschwindigkeit, die ist zu langsam, dann sammeln sich die Harnsäurekristalle an. Und dass die sich jetzt dort in diesen schlecht durchbluteten und auch vom Lymphsystem eher ein bisschen weniger in der Beleuchtung stehenden Teile praktisch befallen werden, also in den Zehen, in der Großzehe, auch in den Fingern, dort sind natürlich auch Lymphen, aber das ganze System ist dort eben nicht so mobil und nicht so präsent. Und deswegen entstehen wahrscheinlich da und besonders in den Gelenksbereichen, wo also noch weniger Durchsaftung von Körperflüssigkeiten ist und schon gar keine Durchblutung mehr, entstehen dort dann eben die verstärkten Einlagerungen von Harnsäurekristallen, die dann die Schmerzen verursachen.
Also die Ursache ist effektiv diese Säure, die aus dem Fleisch kommt und, was hast du noch gesagt?
Brot.
Und aus dem Brot.
Ja,
also und wenn Sie diese zwei Dinge weglassen, dann wird eigentlich dieses System nicht mehr gefüttert. Das heißt, es kann letztendlich dann über die Lymphe wieder abgebaut werden, die bestehende Harnsäure.
Genau.
Und die Gicht kann weggehen.
Ja, also durchaus. Also wahrscheinlich ist es so, dass man auch mit einem Medikament das Ganze zunächst mal wie eine Art Anschubfinanzierung unterstützt, dass eben auch die Entzündung weggeht. Das empfehle ich zwar nicht unbedingt, aber das haben viele Menschen von ihrem Arzt empfohlen bekommen. Und für einen bestimmten Zeitraum kann man das halt auch mal nehmen. Aber dann auf jeden Fall die Lebensführung umstellen und eben entsäuern, entschlacken, Ausscheidung unterstützen. Und dann dann kommt das langsam auch wieder ins Lot. Es gibt harnsäurelösende Tees, die also in der Lage sind, aufgrund der sogenannten Leisen-Charakteristik, dass also bestimmte Elemente im Körper angelöst werden, wenn sie in einer ausreichenden Verdünnung zugeführt werden. Dann kann also auch im Bindegewebe zum Teil auch die Harnsäure damit angelöst und anschließend ausgeschwemmt werden.
Ich habe jetzt gerade wieder viel gelernt, aber jetzt gehen wir rüber zu dem Rheuma. Wenn Leute dann plötzlich Rheuma haben in den Fingern, dann ist es jetzt nicht diese Säure aus dem Fleisch, sondern dort haben sie irgendwie eine andere Entzündungskomponente, die hier entscheidend wirkt.
Die Rheumatoide Arthritis, das ist ja ein Autoimmungeschehen. Da ist man dann wieder beim Thema Immunsystem dann. Und die Frage, warum das aus dem Ruder gelaufen ist, dass der Körper sich gegen körpereigene Zellen und Gewebstrukturen richtet.
Ach, das ist wieder eine Autoimmunerkrankheit, Rheuma.
Zum Beispiel,
also,
ja.
Da gibt es also auch eine Verbindung, man nennt das auch Pseudogicht, eine Verbindung, wo dann tatsächlich auch eine Vermischung von Ursachen und von anschließenden Reaktionen und dann auch von Symptomen stattfindet. Oftmals ist es auch, was also auch eine sehr unangenehme Autoimmunerkrankung ist, die zumindest gar nicht als solche diagnostiziert ist, wird, weil sie nicht so auf dem Schirm steht, aber was auch in diesen Bereich hineinpasst, das ist Lupus. Ne? Lupus ist jetzt nicht unbedingt nur dieser Schmetterlingseffekt neben den Nasenflügeln, sondern Lupus geht auch auf die Gelenke. Und dann kann man, also typisches Beispiel sind diese sogenannten Schwanenhalsfinger, ne? Diese total verformten. Und da arbeiten möglicherweise, fing das mal mit einer Pseudogicht an, gegenüber eine Gicht und eine rheumatoide Arthritis und dann mit einer gleichzeitigen Beteiligung von vielleicht auch Lupus oder Sklerodermie, sodass das Ganze dann eben auch eine Verhärtung von diesen Fehlformungen mit sich führt. Und dann weiß man tatsächlich gar nicht mehr so genau, wie stelle ich jetzt, welche Einzeldiagnose oder welche Gruppendiagnose stelle ich jetzt. Aber im Grunde genommen ist es auch fast egal.
Ja.
Die Ursache ist dieselbe gewesen. Schlechte Ernährung, schlechte Lebensführung, Übersäuerung, Verschlackung, Störung des Immunsystems.
Kannst du mir noch was ein oder zwei Zeilen zu Lupus sagen? Was ist Lupus schon wieder genau?
Lupus ist auch eine Autoimmunerkrankung, eine Störung des Immunsystems, wo sich also Teile des Abwehrsystems gegen die eigenen Zellen des Körpers wenden. Also die fressen Teile des Bindegewebes oder Teile des Knorpels auf, sorgen dann lokal für Entzündungen. Das ist wie dieser sogenannte Arachidonsäurezyklus, extrem angefeuert. Dadurch entstehen dann Prostaglandine, dadurch entstehen Leukotriene. Interleukine, die Entzündungen immer weiter befördern, wobei dann egal ist, wo eine Entzündung ist, diese Stoffe unterstützen die Entzündung. Man kann also durch eine Veränderung von Gicht und von rheumatoider Arthritis so viel Entzündungsfaktoren oder Eiweiße im Körper haben, dass man dann außerdem auch noch eine Proktitis oder einen Reizdarm kriegt.
Danke. Zurück zur Gicht. Also wenn man jetzt wirklich auf die Weizen verzichtet und auf der anderen Seite auf das Fleisch verzichtet, dann ist Gicht heilbar. Immer?
Ja, es werden halt einfach gewisse Stoffe nicht zugefügt.
Ja, aber man muss ja die bestehenden Stoffe irgendwie dann noch wegkriegen.
Ja, wie zum Beispiel bei den Innereien dann, ne, dass die ganzen Purine und so weiter, wobei die jetzt natürlich nicht nur einen rein negativen Aspekt haben, ne, weil diese, das wäre nochmal ein eigenes Thema, das man beleuchten kann, Thema Nukleotide und so weiter, wo zum Beispiel in der Schweiz, habe ich gehört, auch Babynahrung damit aufgewertet wird. Also es ist nicht nur negativ zu bewerten, aber in diesem Fall halt eine Überlastung für den Organismus dann bedeutet, der das eben nicht mehr entsprechend ausscheiden kann, aus welchen Gründen auch immer.
Ich möchte nochmals zurück zu meiner Frage, ich stelle es jetzt vielleicht noch schnell Wilfried. Ist Gicht durch diese Umstellung der Ernährung für Leidgeplagte eigentlich heilbar?
Würde ich jetzt mal mit Ja beantworten. Mhm. Wenn also die Ernährung umgestellt wird, natürlich geht das nicht von heute auf morgen, aber wenn die Purinzufuhr zurückgefahren wird und das ist eben auch bei Brot, also zum Beispiel in den 50er Jahren gab es die sogenannte Brotgicht. Das heißt, da hatten die Menschen nichts anderes als Brot und gar kein Fleisch und trotzdem haben die Gicht bekommen. Deswegen hat man dann später gesagt, Gicht und Fleisch essen muss ja gar nicht sein. Es ist auch immer die Kombination. Und wenn man dann Brot weglässt, also nicht nur Weizen, sondern grundsätzlich Getreideprodukte, Brot, auch gebackenes Brot, Wobei wir dann bei Rohkost wären. Ne? Wenn, was, wenn man sich rohkostmäßig ernährt, dann hat man natürlich auch nichts Gebackenes. Dann fällt dann dieses Brot weg, was dann auf jeden Fall von Vorteil ist, weil du hattest ja begonnen mit, können wir mit veganer Rohkost etwas erreichen. Also wenn wir Ernährungsumstellung betreiben und es soll uns besser gehen, wäre durchaus eine vegane Rohkost eine Variante. Wobei man da jetzt nicht immer sagen kann, das ist für jeden alles gleich gut. Da gibt es auch differenzierte Betrachtungen, können wir gleich noch drüber reden. Aber grundsätzlich würde ich jetzt erstmal deine Frage mit Ja beantworten. Mhm. Man kann durch Ernährungsumstellung wieder die Gicht loswerden.
Das ist doch schon mal eine tolle Aussage, ja. Und sehr hoffnungsvoll auch. Jetzt gehen wir in diese vegane Rohkosternährung auch hinein, denn hier ist es ja unheimlich schwierig, in dieser Vielfalt von Ernährungslehren, die wir in den letzten Jahren gehört haben. Die einen sagen, man soll Vegetarier sein, die anderen sagen Veganer, die anderen sagen Paleo, die sagen, wir müssen Ketaner werden, oder? Also die Ketogenese leben. Wie soll man da eigentlich noch wissen, was man machen sollte und was gut ist und was schlecht ist?
Also ein wichtiger Aspekt, wenn man denn sich für die vegane Rohkost dann entscheidet, ist, dass man die Aminosäuren auf gar keinen Fall vergessen darf.
Aber da höre ich auch wieder das anderes. Da höre ich Leute und Experten mir sagen, nee, gar kein Problem, wir können das alles aus dem Gemüse rausholen.
Ja, erstmal dort finden. Ja, das wird schwierig mit der Versorgung. Es ist aber auch gar kein Problem, sich da mit eben vegan zu versorgen, weil wenn man das MyAmino nimmt, das ist eine vegane Quelle, das wurde entsprechend aufbereitet, dass der Körper das eben zu 99% nutzen kann. Mhm. Und damit kann sich ein Veganer optimal versorgen. Mhm. Also dann ist dieser Aspekt schon mal vom Tisch. Mhm. Und auch einer, der sich eben aus anderen Gründen, wie zum Beispiel Gicht und so weiter, für die Rohkost entscheidet, der kann damit eben auch die Zufuhr sichern, ohne dass er seinen Körper mit diesen Abfallprodukten aus dem Purinstoffwechsel, die Harnsäure und so weiter damit belasten muss.
Ich hatte mich auch eine Zeit lang mit dieser Frage noch beschäftigt und ich möchte hier einen ayurvedischen Experte zitieren, wo ich die Frage mal gestellt hatte, können wir eigentlich genügend Aminosäure aus Gemüse kriegen? Hat er gesagt, ja, aber ihr nicht. Das heißt, er hat mir so versucht zu erklären, dass wenn man ein Leben lang dem Darm die Chance gibt, wirklich alles rauszuholen aus Nahrungsmitteln, dass er das gelernt hat, dann funktioniert es. Aber wenn wir von heute auf morgen umstellen, sagen, heute essen wir, ab sofort essen wir kein Fleisch mehr, sondern nur noch das, dann ist er einfach nicht in der Lage, genügend Aminosäure rauszuholen. Ist das die Erklärung, warum ich immer wieder Experten habe, die mir sagen, der Darm kann das locker und die anderen sagen, das geht überhaupt nicht.
Was meinst du jetzt?
Ja, wegen den Aminosäuren.
Ach so, das Umstellen. Ja. Nee, das geht gar nicht. Ja. Also aus meiner Sicht geht das auch nicht. Das heißt, ich brauche eine Aminosäurequelle. Mhm. Entweder ich brauche ein Turbo und nehme dann zum Beispiel MyAminos oder ich möchte bei der Ernährung bleiben und versorge mich dann ausreichend mit Pflanzenproteinen. Wobei da man auch gucken muss, was ist leicht verdaulich, was ist bei einer Eiweißverdauungsstörung noch vertretbar. Da fallen schon fast alle Hülsenfrüchte wieder weg.
Aber pflanzliche Proteine, da wissen wir ja, dass die größte Proteinversorgung eigentlich von Pflanzen eigentlich nur Stickstoffabfall produziert und keine.
Eben,
und
deswegen
dann habe ich Blähungen, Ammoniakbildung, ja, Ammonium, genau. Ich stinke und weiß Gott was alles. Oder?
Ja, das ist dann wirklich nicht so einfach. Man muss also sorgfältig mit der Proteinauswahl umgehen. Was ich gerne verwende, ist Hanfprotein. Das ist zum Beispiel im Kolostabil drin, ne? Weil im Kolostabil soll ja auch der Darm berücksichtigt werden. Und der Darm soll lernen, Eiweiße wieder gut zu verdauen. Und dieses Hanfprotein, was dort drin ist, ist also eine sehr schöne Proteinquelle für den Menschen, weil es ein leicht verdauliches Eiweiß ist. Und das empfehle ich dann beispielsweise auch bei einer veganen Ernährung. Das kann man sich dann also in seinen Brei oder in sein Smoothie hineinrühren, wobei ich zum Smoothie noch was sagen möchte. Vielleicht gleich an anderer Stelle, damit ich jetzt nicht abschweife von deiner Frage. Aber der Darm kann sich dann langsam auch wieder trainieren. Das geht schon. Aber komplett aus den Gemüsen, die uns zur Verfügung stehen, den Proteinbedarf abzudecken, das ist schon schwierig. Ja.
Aber jetzt haben wir doch so viele Leute, die eigentlich innerhalb von kurzen Entscheidungen treffen und sagen, ab sofort bin ich Veganer, ich esse kein Fleisch mehr Und sind sich die eigentlich den Folgen bewusst, was sie machen müssen, um nicht in eine Mangelversorgung reinzukommen, von speziell von Aminosäuren?
Tja, da kann es passieren.
Ich glaube nicht.
Da kann es passieren, dass du in ein Wespennest stichst, wo viele Menschen dir dann nicht wohlgesonnen sind, wenn du das ansprichst. Weil der Veganer hat ja in erster Linie den, ich würde mal sagen, den ethisch-moralischen Anspruch. Und deswegen wird er Veganer. Das muss nicht ernährungsphysiologisch ausgerichtet sein. Das bedeutet, er erkauft sich diesen ethisch-moralischen Ansatz durch eine scheinbare vorübergehende Unterversorgung mit Aminosäuren. Und dass es Menschen, die auf vegane Ernährung umstellen, sich nicht immer grundsätzlich danach auch besser geht, das erlebe ich jeden Tag.
Sie sehen zum Teil auch gar nicht gesund aus, oder?
Das heißt, man muss das Ganze eben auch vom philosophischen Ansatz betrachten, wenn der das möchte und er nimmt im Kauf, dass es ihm eine Zeit lang vielleicht nicht so gut geht, weil die Aminosäuren fehlen. Bitteschön, dann ist das eben eine Begleiterscheinung dieser neuen Ernährungsform. Vielleicht kann man die modifizieren, individualisieren.
Bitteschön. Die tolle Nachricht ist aber, wir haben Lösungen. Ja. Die sind sogar noch vegan, wie das MyAmino zum Beispiel.
Da hätte man überhaupt
oder
keine
das Algenöl Probleme. Mit den Omega-3-Fettsäuren. Ja. Da können sich die Veganer optimal versorgen, können ihren ethischen Aspekt mit integrieren und laufen nicht Gefahr, in Mangel zu laufen, dann am Ende gesundheitlichen Schaden davon zu nehmen.
Jetzt hast du gerade ein zweites Fass aufgemacht. Also nicht nur die Aminosäuren könnten deutlich fehlen bei dieser Art von Ernährung, sondern eben auch die Omega-3-Fettsäuren.
Genau. Dann gibt es noch andere Sachen wie zum Beispiel Jod und Eisen,
B12,
Zink,
habe ich auch schon gehört.
Vitamin B12 und so weiter. Genau.
Du wolltest noch, Wilfried, wenn du schon wieder einen Blick auf die Uhr hast, über Smoothies noch was sagen.
Richtig.
Weil das ist ja auch ein großer Hype im Moment. Alles muss gemixt sein, weil es darmfreundlich ist.
Ja. Gut, könnte man so mal versuchen, stehen zu lassen. Aber genau das ist wahrscheinlich auch das größte Problem von Smoothies oder von einem Smoothie. Wenn ich jetzt sage, der ist grundsätzlich immer gesund, falsch. Kann nicht sein. Es gibt nichts, was für jeden immer gleich gut ist. Auch ein Smoothie hat seine Stolpersteine. Und auch das ist in der letzten Zeit immer häufiger aufgetreten bei den Beobachtungen, nicht nur bei mir, mit Menschen, mit denen ich zu tun habe, direkt in meiner therapeutischen Arbeit, sondern das höre ich auch von Kollegen, auch Heilpraktiker, Ärzte aus unserem Therapeutenkreis, die naturheilkundlich arbeiten. Also irgendwie, da kommen Menschen, die trinken Smoothies oder ernähren sich eben vegan oder mit Rohkost und denen geht es schlechter. Und man kann das Ganze jetzt noch nicht mal so prozentual ausdefinieren, weil viele machen das eine Zeit lang, stellen fest, dass es ihnen nicht gut tut und fallen dann wieder zurück. Dann erfährst du niemals von denen, dass es nicht funktioniert hat. Andere machen das eine Zeit lang, es geht ihnen etwas besser und sie sagen sich, ja, aber es macht keinen Spaß, ich suche irgendwie einen Mittelweg. Ne? Man muss ja nicht so ganz konsequent sein. Und dann ein relativ kleiner Prozentteil, ich würde sagen vielleicht 15%, die sind rundherum glücklich und zufrieden mit dieser Art der Rohkosternährung. Wobei es viele Bücher gibt, die Rohkost favorisieren. Ich selbst habe auch mal ein paar Jahre lang nur mich von Rohkost ernährt. Und das hat mir auch gut getan. Das war zu einem Zeitpunkt, wo ich damit einfach auch experimentieren wollte. Und ich hatte keine Störung in einem bestimmten Bereich des Darms, die mir das Ganze vergällt hätte. Aber das, was immer häufiger vorkommt, der übersäuerte Dünndarm, sorgt für eine verringerte Zuckeraufnahmefähigkeit des Darms. Insofern auch der schwer verdauliche Fruchtzucker ist dann eben davon betroffen. Dann habe ich diese sogenannte Fructose-Malabsorption oder auch bis hin zur Fructose-Intoleranz. Und das ist eine Situation, da ist natürlich ein Smoothie kontraproduktiv, weil da jede Menge Obst- und Gemüsesorten drin sind, die viel Fructose enthalten. Und dann haben wir eine Gärung, wir haben eine vorübergehende Übersäuerung des Dünndarms, die noch mehr in die Säure getrieben wird, weil sich Essigsäure und Brennstraubensäure bildet. Ich habe eine Verringerung des Fruchtzuckers, gleichzeitig eine Verringerung der Zuckeraufnahmefähigkeit des Dünndarms. Es bleibt Zucker liegen und der wandert dann in den Dickdarm und füttert dann dort die falschen Bakterien.
Aber wenn ich einen reinen Gemüsesmoothie mache, natürlich nicht, oder?
Das kommt drauf an. Es gibt auch Gemüse, die haben relativ viel Fructose. Dann ist es immer gut, eine Fructoseliste sich hier aus dem Internet zu besorgen, zu gucken, wie ist das Verhältnis zwischen Fructose und dem normalen Zucker. Das muss ja auch im Verhältnis stehen. Und da kann man dann so ungefähr mal so eine Richtung bekommen, wie dann auch ein Smoothie gut wird und wahrscheinlich auch mir gut bekommt, trotz Fructose-Malabsorption. Ne?
Ich habe kürzlich zwei andere Herren hier mal gehabt und der eine hat mir gesagt, je älter der Mensch wird, desto besser ist es eigentlich auch für den Organismus, je älter man wird, eher so Richtung Rohkost hineinzuleben. Kannst du diese Idee dieses Experten nachvollziehen? Weil ich sage ja, es sind so viele Meinungen auf dem Markt.
Das ist schwer. Also bei mir ist es so, ich gebe niemals im Grunde genommen klare Ernährungsempfehlungen raus. Bei mir ist auch dort diese innere Zufriedenheit mit dem, was ich esse, ganz, ganz wichtig. Also auch wieder die Grundeinstellung. Wenn ich mich zu etwas zwinge, wo ich weiß, es ist gesund, wo ich aber nicht weiß, für wen ist es gesund und ist das jetzt im Moment für mich gesund und bin ich überhaupt so gesund, dass ich diese Art der gesunden Ernährung verdauen kann? Habe ich die ausreichenden Enzyme für Rohkost? Habe ich die entsprechenden Eiweißreserven, um das eben auszugleichen? Das weiß ich in dem Moment alles nicht. Wir haben eine relativ gute innere Uhr oder ein Empfindungssystem, was uns schon so ein bisschen zeigt, das tut mir jetzt gut, das mache ich. Und wenn die Verzichtsgefühle bei einer bestimmten Ernährungsform so groß werden, dass ich sauer bin, weil ich jetzt eben nicht mein Schnitzel mit Salat essen kann, um es mal so ganz einfach auszudrücken, oder ich hätte jetzt gerne ein Rührei. Nee, passt ja nicht. Ist weder vegan, noch ist es Rohkost. Und wenn diese Verzichtsgefühle überwiegen, dann habe ich dann das Entstehen von so viel mentalen Säuren, dass die dann praktisch alles wieder ausgleichen, was ich auf der stofflichen Seite richtig machen wollte. Und ich glaube, das läuft dann eher ins Gegenteil. Mhm. Wenn ich allerdings mit Herz und Seele bei dieser neuen Ernährungsform, die ich kennengelernt habe, bin, und das ist völlig unabhängig vom Alter, dann ist es in Ordnung. Also insofern würde ich diese Meinung so nicht teilen.
Mhm. Wobei sich hier aber auch dann die Frage stellt, inwieweit das natürlich wieder beeinflusst wird, eben auch durchs Darmmikrobiom und so weiter, die uns ja auch irgendwo mental steuern, in dem, was wir denn bevorzugen oder nicht. Das ist halt dann immer die Frage, was wie bedingt. Aber Kompromisse zu finden, zum Beispiel, wenn denn einer die spezielle Ernährung sich raussucht, eben weil aus diesen und jenen Aspekten Gründen für die Gesundheit, kann man auch zum Beispiel immer mal das Gegenteil, also die sogenannten Tage einführen, wo man dann einfach mal alles essen darf, was man möchte.
Also Genusstage.
Genusstage, genau. Ja, ja. Ich habe jetzt das falsche Wort gewählt, um dann hier noch einen Ausgleich reinzubringen.
Mhm. Aber nochmals zurück zu dieser Frage, die du jetzt zwar beantwortet hast, Wilfried, aber wenn ist der Körper nicht mit dem Alter immer weniger leistungsfähiger? Und wenn wir ihm sehr, sehr schwierige Sachen geben zum Essen, wie zum Beispiel Fleisch, wo ja der Körper große Leistungen vollbringen muss, um das schön gut alles zu zersetzen, ist aus dieser Sicht her diese These dieses anderen Experten zu verstehen, allenfalls nicht richtig?
Die ist zu verstehen, ja, und die werden auch ihre Erfahrungen gemacht haben und nicht nur selbst, sondern auch mit den Menschen, mit denen sie sich umgeben haben oder mit denen sie in Berührung gekommen sind. Und da ist es ja auch so, es kommt ja auch aufgrund einer geistigen Ausrichtung zu der Verbindung Therapeut-Patient oder Therapeut-Klient. Das heißt, Resonanzgesetz spielt da auch eine Rolle. Und oftmals ist es so, dass wirklich dann tatsächlich die richtigen Menschen auch zu ihren richtigen Therapeuten kommen und dann passt das. Und deswegen kann alles parallel laufen. Ne? Es gibt keine allgemeingültige für alle geltende Form. Und natürlich sollte man alle diese Dinge im Hinterkopf behalten, die nun wirklich grob daneben liegen. Mhm. Ne? Und das, wenn man das berücksichtigt, glaube ich, dann kommt man wirklich gut zurecht.
Ist so schön zu hören, dass es einfach nicht den einen Weg gibt, sondern eigentlich immer wieder verschiedene Wege gibt. Die Sendezeit ist zwar durch, aber ich habe noch meine letzte Frage. Wenn ein Mensch krank ist und innerhalb dieser Krankheitsphase auf Rohkost sich ernährt, ist dann die Chance seiner Genesung besser gegeben? Vorausgesetzt, die Aminosäuren und so weiter, es ist alles keine Mangelerscheinungen da.
Ja, dann muss man fragen, was ist das für eine Krankheit?
Okay, ist das auch individuell?
Die Frage ist dann auch, wie hat er sich vorher ernährt? Mhm. Wenn das natürlich so schlecht war, dass überhaupt keine Vitalstoffzufuhr war, ist natürlich ganz klar, dass er dann von diesen mehr an Vitaminen und so weiter profitiert.
Mhm. Ja, wobei da auch ganz klar, dass mehr an Vitamine kriege ich eher weniger durch die Ernährung, sondern durch eine sorgfältige Abstimmung meiner Nahrungsergänzung. Weil das, was in der Nahrung fehlt, das müssen wir zuführen teilweise. Und das Zuführen von Stoffen, die uns fehlen, das geht auch über die Dosis. Da brauchen wir viel mehr von diesen Nahrungsergänzungsmitteln, als im Allgemeinen dann genommen wird, was man präventiv mäßig einsetzt. Aber gerade eben, es kann gut sein, dass durch eine Rohkosternährung grundsätzlich erstmal weniger Giftstoffe entstehen. Und alleine das weniger Vorhandensein von Giftstoffen während des Verdauungsprozesses entlastet natürlich viele Systeme des Körpers schon mal per se. Und insofern könnte das dann durchaus zur Genesung beitragen. Also ich würde es auf jeden Fall mal versuchen. Habe ich ja auch gemacht. Anfang der 90er Jahre war das. Und ich fand das für eine bestimmte Zeit wirklich sehr gut.
Großartig. Also die Sendung fand ich echt gut. Wir wissen jetzt eigentlich, es gibt nicht die eine Ernährung und nicht alles, was wir immer wieder von irgendwelchen Experten hören, stimmt auch für jeden von uns Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber was unterm Strich immer stimmt, haben wir auch gehört, wenn die Menschen mit Gicht befallen sind, dann wäre das Vorteil, dass man die Weizen, also das Brot weglässt, alle Formen vom Brot und auch das Fleisch. Und hier hat man dann die große Chance, dass diese Gicht wieder wegkommt. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Absolut.
Wunderbar. Ja. Herzlichen Dank, liebe Nina.
Gerne.
Wir sind durch für heute. Schön. Liebe Wilfried, auch dir herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Verbreiten dieser Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen auch so Spaß gemacht wie wir. Es war kurzlebig, es ging hin und her und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal, auf Wiedersehen miteinander.